Hallo, los geht's wieder. Ich habe ein paar Terminankündigungen. Zu den Klausuren. Normaler Termin und erster Wiederholungstermin steht inzwischen was im Skript-LP. Ich habe auch mit dem Prüfungsamt nochmal kommuniziert. Ich hoffe, dass alle, die jetzt versuchen, sich anzumelden, sich auch anmelden können. Wenn es da Probleme geben soll, würde ich Bescheid sagen. Eigentlich müsste das jetzt alles klappen. Was noch? Am 30.01., der gelbe ist jetzt für mich zur Erinnerung, am 30.01., das ist ein Donnerstag, da findet einerseits unsere Institutsvollversammlung statt, zu der natürlich auch Studis immer eingeladen sind, als auch die Seminarvorstellung. Das ist ein Termin, bei dem Sie sich informieren können, was im Sommersemester an Pro und Fach und sonst was für Seminaren angeboten wird. Da können Sie dann also gucken, was interessiert mich thematisch, mit welchen Leuten hätte ich Lust, meine Veranstaltung zu machen. Da haben Sie die Möglichkeit, nicht nur zu gucken, was es da für Themen gibt und wie das organisiert wird, sondern Sie können dann auch im Anschluss direkt mit den Leuten sprechen und können Termine ausmachen, wie finde ich raus, was für ein Thema ich bearbeiten könnte, wann soll das Seminar stattfinden, wie passt das in meinen Stundenplan, solche Dinge. 30.01. Gucken Sie sich um, im Institut hängen, glaube ich, schon die Aushänge aus mit Uhrzeit, Ort und so weiter. Und ich habe noch was, ich muss kurz nachdenken. Ach genau, Anfang, wir haben ja unseren Workshop zur Klausurvorbereitung im Februar, aber vorher, Anfang Februar, gibt es den nächsten kleinen Workshop aus meiner Workshop-Reihe, die ich liebevoll die Psycho-Workshop-Reihe nenne, mit Themen, die nicht unbedingt mit Mathematik zu tun haben, sondern mit anderen Dingen. Diesmal ist das Thema Team, also Zusammenarbeit in einer Gruppe, und ja, es könnte sein, dass ich ein Wortwitz zum Thema Gruppe mache, das tut mir jetzt schon leid. Letztes Mal haben wir am Ende der Vorlesung uns den Homomorphiesatz für Gruppen nochmal angeschaut. Den haben wir in der linearen Algebra schon bewiesen. Deswegen habe ich da zum Beweis nur ein bisschen was gesagt, aber den Beweis nicht nochmal durchgeführt. Bevor wir jetzt zur Anwendung kommen, meine Frage an Sie. Was für Fragen haben Sie zum Homomorphiesatz für Gruppen? Ich sehe erstmal keinen. Dann legen wir jetzt los mit dem nächsten Resultat, da benutzen wir den Satz und vielleicht kommen da ja dann noch Fragen auf, die wir dann besprechen wollen. Satz 10.19 besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil hat einfach eine Gruppe G, eine Untergruppe U und einen Normalteiler N. Die Aussage, die da steht, ist, ich nehme den gelben Zettel mal weg, der lenkt voll ab, jedenfalls mit, Entschuldigung. Die Aussage, die da steht, ist, die Faktorgruppe U modulo U geschnitten N ist als Gruppe isomorph zur Gruppe U mal N modulo N. Das ist also eine Art und Weise, wie man von einer Gruppe, über die man was rausfinden möchte, zu einer anderen Gruppe gehen kann, die die gleiche Mächtigkeit hat und die gleiche Struktur und die man vielleicht schon besser kennt. So kann man Informationen hin und her schieben. Das ist die Idee beim Homomorphiesatz und bei allen Anwendungen davon. Bevor wir anfangen, das zu beweisen und auch bevor wir Teil B angucken, möchte ich kurz darüber sprechen, warum das, was da steht, überhaupt alles sinnvoll ist. U ist eine Untergruppe von G und N ist ein Normalteiler. Wir haben letztes Mal uns überlegt, warum das heißt, dass U geschnitten N ein Normalteiler von U ist. Deswegen ist überhaupt sinnvoll, U modulo U geschnitten N hinzuschreiben und zu erwarten, dass es eine Gruppe ist. Hinschreiben kann ich viel, aber es muss ja keine Gruppe sein. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Gruppe, weil U geschnitten N normal in U ist. Und auf der anderen Seite, warum ist das, was da steht, sinnvoll? N ist ein Normalteiler, deswegen ist U mal N überhaupt erstmal eine Untergruppe von G. Und N liegt da drin. Und da N ein Normalteiler der ganzen großen Gruppe ist, ist N auch ein Normalteiler in allem, wo es drin liegt und sinnvoll ein Normalteiler sein kann. Deswegen ist N normal in U mal N. Deswegen kann ich die Faktorgruppe U mal N modulo N überhaupt bilden. Und das ist der Grund, warum alles, was da steht, überhaupt erstmal sinnvoll ist. Das sind wirklich Gruppen und es ist sinnvoll, zeigen zu wollen, dass diese Gruppen isomorph sind. Das war Teil A. Jetzt kommt Teil B. Wird häufig zweiter Kürzungssatz genannt. Ich habe auch schon die Bezeichnung zweiter Isomorphiesatz dafür gesehen. Und das kommt allen bekannt vor, die Ideale von Z modulo 18Z gesucht haben oder sowas. War meine Übungsaufgabe. Diese Ideen sehen wir hier jetzt in Teil B. G ist eine Gruppe, M und N sind Normalteiler und der eine liegt im anderen, N liegt in M. Dann behaupte ich, die Faktorgruppe, Vorsicht, doppelte Faktorgruppe, G modulo N modulo M modulo N ist als Gruppe isomorph zur Faktorgruppe G modulo M. Und hier kann man einmal wirklich sehen, warum solche Resultate zur Vereinfachung beitragen können. Links steht eine doppelte Faktorgruppe, damit möchte man nicht wirklich rechnen. Rechts steht einfach nur eine ganz normale Faktorgruppe und die sieht im Vergleich doch jetzt ziemlich friedlich aus. Ja, danke für die Zustimmung. Und wieder, warum ist alles sinnvoll, was da steht? N ist ein Normalteiler von G, M auch, das heißt, diese Faktorgruppen können wir bilden. N liegt in M, ist deswegen ein Normalteiler von M, deswegen können wir überhaupt diese Faktorgruppe M modulo N bilden. Und jetzt kommt's, da M normal in G ist, ist die Faktorgruppe M modulo N ein Normalteiler der Gruppe G modulo N. So, da geht der Spaß richtig los. Da steht also wirklich eine Gruppe links, rechts sowieso. Und warum die isomorph sind, sehen wir gleich. Was für Fragen haben Sie zu den Aussagen, die da stehen? Ja.
Können Sie bitte das G modulo N und alles modulo M modulo N anders schreiben?
Ja.
Ich definiere G quer als die erste Faktorgruppe G modulo N. Dann habe ich eine einfachere Schreibweise, weil ich jetzt keine Nebenklasse mehr hinschreiben muss, sondern die Elemente kriegen einfach so einen Querstrich drüber. Und dann ist die Faktorgruppe
Ich sehe gerade keine weiteren Fragen oder Kommentare. Dann beweisen wir doch mal fröhlich los. Wir haben zweimal die gleiche Idee. In beiden Fällen ist es so, dass wir mit der Gruppe starten auf einer Seite und dass wir einen Gruppenhomomorphismus definieren in Richtung der anderen Gruppe, die da steht. Und dann basteln wir alles so hin, dass man den Homomorphiesatz anwenden kann und der liefert uns dann einfach, was da steht. Das heißt, wir müssen nur geschickt den richtigen Homomorphismus finden und dann passt das schon. Teil A. Ich nehme alle Voraussetzungen so, wie sie in A stehen, die schreibe ich nicht nochmal ab. Das heißt, die Bezeichnung G, O und N sollen so sein wie da. Warum das alles sinnvoll ist, was da steht, habe ich schon erzählt. Und jetzt kommt eine Abbildung Xi. Und Xi geht von U nach U mal N modulo N. Das ist eine Gruppe. Ich sage also jetzt einfach nur, wie die Bilder von den kleinen U's aus U aussehen. Und zwar sei U abgebildet mit Xi nichts anderes als die Nebenklasse von N mit Repräsentant klein u. Rechts Nebenklasse. Warum ist das eine Abbildung? Naja, wir haben kein Wohldefinitätsproblem, weil wir einfach links uns ein kleines u schnappen. Dann machen wir was, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwas auszuwählen. Sehr gut. Können wir schon mal durchatmen, das sollte Teil D anders sein. Und warum landen wir in der Gruppe, die hier rechts steht? Naja, U kommt aus Groß U, das heißt, die Menge von Elementen, die wir hier sehen, liegt in der Menge Groß N mal Groß U. Und das ist ein Repräsentant. U ist ein Repräsentant für so eine Nebenklasse. Diese Nebenklasse ist eine Nebenklasse von N in der Gruppe U mal N. Sprich, wir landen wirklich in dieser Faktorgruppe. Das ist ein Element der Faktorgruppe U mal N mal N. Soweit, so gut. Wir zeigen, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist. Wir zeigen, dass der sogar surjektiv ist. Dann können wir den Homomorphiesatz benutzen. U modulo Kern ist isomorph dazu, das wird das ganze Bild sein. Und dann müssen wir eigentlich nur noch sehen, dass der Kern das ist, was wir wollen, nämlich U geschnitten N. Zuerst kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Die Elemente heißen mal X und Y. Ich möchte jetzt eigentlich am liebsten für die Verknüpfung keine unterschiedlichen Symbole hinschreiben, sondern möchte das Verknüpfungszeichen U und in dieser Faktorgruppe immer mit Mal schreiben. Verwirrt es jemanden, wenn ich das mache? Wer denkt, es verwirrt mich? Alles klar? So, fangen wir an mit X mal Y abgebildet mit C. Hier steht die Vorschrift, da kommt raus N mal Repräsentant X mal Y. Gesundheit. Jetzt wird relevant, weshalb ich gerade gefragt habe. Das kann ich in der Faktorgruppe schreiben als Produkt von zwei Nebenklassen. Und da schreibe ich jetzt das gleiche Verknüpfungssymbol hin. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob sich das verwirrt. N mal X ist die eine Nebenklasse und N mal Y ist die andere. Wir erinnern uns, Verknüpfung von Nebenklassen funktioniert durch Verknüpfung der Repräsentanten. Genau das ist hier passiert. Jetzt ist das auf der linken Seite das Bild von X unter Psi. Und das auf der rechten Seite ist das Bild von Y unter Psi. Das war's schon. Das ist nichts Spannendes passiert. Für Leute, die gerne auch nochmal andere Argumente sich angucken, überlegen Sie mal, wie man hier anders hätte schließen können, indem man argumentiert, dass die Einschränkung, dass man Psi betrachten kann als Einschränkung eines Homomorphismus, den wir schon kennen, von G in eine Faktorgruppe. Jetzt haben wir noch die Subjektivität. Da möchten wir also jetzt gerne für jedes Element hier ein Urbild anlegen. Wie nenne ich die Sachen? Okay. Ah, vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Wenn ich mir irgendein Element aus dieser Gruppe hernehme, wie sieht denn das aus? Na, da habe ich N mal irgendeinen Repräsentant. Der Repräsentant kommt jetzt streng genommen aus U mal N. Das heißt, ich schreibe den ja eigentlich als ein kleines U mal ein kleines N. Bei dem, was ich dann gleich mache, möchte ich aber das N ignorieren. Warum darf ich das? Ich darf das, weil N ein Normalteiler ist. Und das heißt, dass ich U mal N schreiben kann als N' mal U. Das N' muss ich eigentlich aus N wählen. Aber N mal ein Element aus N ist wieder die Gruppe N selber. Das heißt, dieser Anteil aus N wird sozusagen verschluckt. Der spielt beim Repräsentanten keine Rolle. Anders ausgedrückt, wenn ich Elemente der Faktorgruppe hinschreibe, dann ist es okay, wenn ich als Repräsentanten einfach nur Elemente aus U nehme. Den Anteil aus N kann ich weglassen. Der ändert nichts. Ist das in Ordnung? Wer möchte, dass ich das im Beweis nochmal mit hinschreibe? Ah, okay, mach. Na, dann fange ich halt so an. Sein U auf U, klein N auf N. Und ich schreibe mal daher, denn jetzt wähle ich das einfach so. N mal U mal N aus U mal N. Eigentlich möchte ich anders anfangen. Eigentlich möchte ich mir ein beliebiges Element hier hernehmen. Aber wenn ich diese Notation so hinschreibe, dann ist ja noch nicht klar, was U und N sind. Deswegen füge ich die vorher ein. Das kann man anders machen. Man kann einfach sagen, sei irgendwas ein Element dieser Faktorgruppe und hinterher spezifiziert man die Bezeichnung. Das ist Geschmackssache. Wichtig ist mir, dass dieses Element beliebig ist, denn ich habe hier vorne keine Einschränkung gemacht. Und jetzt möchte ich ein U-Bild finden dafür unter C. Da N ein Normalteiler von G ist, ist N mal U das gleiche wie U mal N. Es existiert also ein N' aus N mit der Eigenschaft, das haben wir schon häufiger gesehen, U mal N ist das gleiche wie N' mal U. Da N eine Gruppe ist, gilt weiterhin, dass N mal das kleine N' das gleiche ist wie N. Also folgt insgesamt, dass dieses allgemein gewählte Element N mal dasselbe ist wie n mal n' mal u. Und das ist dasselbe wie n mal u. Das ist die Begründung dafür, dass ich als Repräsentanten einfach nur die Elemente aus u nehmen muss. Und da erwische ich alles. Tafel. Da steht doch genau dieses Ding als Bild von dem kleinen U unter Psi. Das heißt, wenn ich mir dieses kleine U schnappe, habe ich ein U-Bild. Nicht also, sondern insbesondere. Insbesondere ist Psi gleich n mal das erste. Wir haben also für unser beliebig gewähltes Element ein U-Bild gefunden, nämlich das kleine U, und damit ist die Abbildung surjektiv. Jetzt haben wir einen surjektiven Gruppenhomomorphismus. Sehr schön. Der Homomorphiesatz braucht jetzt nur noch den Kern. Für den Homomorphiesatz brauchen wir noch den Kern von Psi. Also rechnen wir den jetzt noch aus. Wer sagt mir nochmal, woraus der Kern besteht? Ganz allgemein, man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Wenn ich einen Gruppenhomomorphismus habe, aus welchen Elementen besteht dann der Kern? Was ist da drin?
Hast du denn alle Elemente drin, die auf die 0 achten? Von der Gruppe?
Nicht jede Gruppe hat etwas, was 0 heißt. Was meinen Sie, wenn Sie 0 sagen? Das ist besser, genau. Der Kern besteht aus allen Elementen, die auf das neutrale Element im Zielbereich, also in der Zielgruppe, abgebildet werden. Prima, das können wir hinschreiben. Vielen Dank. Startbereich ist U, das heißt, wir haben hier alle U aus U mit der Eigenschaft, dass U Psi das neutrale Element in der Faktorgruppe ist. Ich schreibe das jetzt einmal hin, auch wenn das schrecklich aussieht. Eins Element in der Gruppe U mal N. Modul N. Kann man das hinten lesen? Gut, danke. Jetzt formen wir um. Was ist das Einzelelement hier? Das Einzelelement hier ist die vom Einzelelement repräsentierte Nebenklasse, also N selber. Das heißt, dass wir jetzt hier die Elemente betrachten, bei denen das Bild einfach N ist. Andererseits kann ich das Bild aber auch hinschreiben, das Bild ist N mal klein U. Diese beiden Informationen kommen jetzt in die nächste Schreibweise. Das sind die U aus U, bei denen das Bild, also N mal U, das gleiche ist wie das Einzelelement hier und das ist N. Wann genau passiert das? Vorhin hatten wir doch schon das Argument, dass wenn hier rechts das steht, was aus N kommt, dass dann N selber rauskommt. Umgekehrt ist es so, dass wenn irgendein Repräsentant dazu führt, dass da N selber rauskommt, dass dann der Repräsentant aus der Menge N kommen muss. Das heißt, dass dieses kleine U keine andere Wahl hat, als aus der Untergruppe N zu kommen. Es kommt also aus U und gleichzeitig aus N, also kommt aus dem Schnitt. Fertig. Und jetzt liefert der Homomorphiesatz. Das U modulo Kern, also U modulo geschnitten F, isomorph zum Bild ist und das war der ganze Zielbereich, denn die Abbildung ist sehr surjektiv. Bereit für Teil B? Die Idee ist die gleiche. Abbildung hinschreiben, Homomorphieeigenschaft, Kern, bla bla bla. Es gibt nur eine winzige Komplikation, nämlich dass bei der Abbildung, die wir jetzt hinschreiben, noch nicht von vornherein klar ist, dass es eine Abbildung ist. Wir müssen uns noch mal Gedanken machen, ob die Wahl des Repräsentanten eine Rolle spielt. Alpha geht jetzt von G Modul N nach G Modul M. Sie sehen die Parallele zum Teil davor. Ich starte wieder auf der linken Seite. Hier, gehe zur rechten Seite, dann mache ich mir klar, dass das surjektiv ist. Und dann muss ich nur sehen, dass der Kern das ist, was ich denke, damit der Homomorphiesatz uns dann den Rest der Arbeit erledigt. Und ich schreibe jetzt nicht, dass das eine Abbildung ist, weil ich das noch nicht weiß. Sondern ich schreibe nur,
für alle Elemente n mal g aus der Faktorgruppe g mod rho n. Wenn ich das so schreibe, meine ich automatisch mit, dass das kleine g aus g kommt, das muss ich jetzt nicht sagen. Und das Bild von n mal g unter Alpha sei definiert als das Element dieser Faktorgruppe, das rauskommt, wenn ich das g als Repräsentant behalte, aber diesmal nehme ich als Untergruppe m, also als Normalteiler, für den ich jeden Klasse bin. Naja, da wir es gerade schon gesehen haben, kann ich vorgreifen. Man sieht wieder genau wie vorher, dass es ein Homomorphismus ist. Das verträgt sich mit allem, was da so an Verknüpfung rumläuft. Interessant ist, ob die Wahl des Repräsentanten hier eine Rolle spielt. Denn erstmal sieht das ja so aus, als ob, wenn man verschiedene Repräsentanten nimmt, dann hier auch verschiedene Nebenklassen rauskommen können. Das wäre doof. Die Wahl des Repräsentanten darf, solange die Nebenklasse gleich bleibt, keine Rolle spielen. Ansonsten ist es keine Abbildung. Deswegen kommt jetzt zu der Liste da oben noch dazu, dass es überhaupt eine Abbildung ist. Was machen wir also? Wir nehmen uns eine Nebenklasse her und schreiben zwei verschiedene Repräsentanten hin, oder zwei, die verschieden sein dürften. Sein g und h aus g und n mal g soll das gleiche sein wie n mal h. Was muss ich zeigen? Ich muss zeigen, dass dann diese Bilder m mal g bzw. m mal h gleich sind. Sprich, wenn man hier verschiedene Repräsentanten nimmt für die gleiche Nebenklasse, dann hat man da drüben trotzdem noch die gleiche Nebenklasse, weil es nämlich da auch nur verschiedene Repräsentanten für die gleiche Nebenklasse sind. Was wissen wir denn? Wir wissen, ich kann jedes Element hier schreiben als ein kleines Element aus n mal g und gleichzeitig als ein kleines Element aus n mal h. Daraus folgt, dass g mal h hoch minus 1 in n liegen muss. Denn g mal h hoch minus 1, wenn ich da entsprechend das hinschreibe und umforme, landet in n. Das ist was wir uns in der linearen Algebra, zumindest für Vektorräume, auch explizit angeguckt haben. In so einem Faktorraum, wenn ich da Vektoren hinschreibe als Repräsentanten, dann war das immer so, wenn da zwei Vektoren das gleiche Element des Faktorraums repräsentieren, dann liegt ihre Differenz in dem Unterraum, den ich rausfaktorisiere. Und genauso ist es hier, aber ich schreibe nicht Differenz, sondern ich nehme das Inverse für die Gruppenoperation, die ich habe. Jetzt g mal h hoch minus 1 in n. Und vielleicht merken wir uns noch, n lag ja in m drin. Wahl, das war eine unserer Voraussetzungen. Aber wenn g mal h hoch minus 1 in n liegt, dann heißt das, dass g und h auch die gleiche Nebenklasse repräsentieren von n. Dann ist das so. Also ist auch m mal g gleich m mal h. Und daher, jetzt betrachte ich einfach nur die Definition, n mal g hoch Alpha das gleiche wie n mal h. Einverstanden? Hier haben wir gesehen, wo man braucht, dass der eine Normalteiler dem anderen drin liegt. Man muss es richtig rummachen. Ansonsten funktioniert dieses Argument nicht. Jetzt haben wir eine Abbildung. Dann kommt jetzt, was machen wir? Die Homomorphie-Eigenschaft. Die ist eigentlich langweilig, aber wir schreiben es nochmal kurz hin. Sein x, y aus g. Dann ist, was muss ich jetzt machen? Ich muss in der ursprünglichen Faktorgruppe die Elemente hinschreiben, also n mal x mal, ich nehme hier das gleiche Verknüpfungszeichen, n mal y und dieses Produkt abgebildet mit Alpha. Naja, dann verknüpfe ich hier erstmal in der Faktorgruppe, dann kriege ich den Repräsentanten x mal y, bilde das mit Alpha ab, jetzt weiß ich, wie es geht, ich nehme den Repräsentanten und nehme die Nebenklasse von n. Also n mal x mal y, jetzt benutze ich die Multiplikation in der Faktorgruppe g mod n und dann steht da m mal x mal m mal y. Jetzt stört mich das hier, ich mache mal einen Kasten raus. Das sagt ja gar nichts mehr.
Kreativität. Na, ist eigentlich auch wieder genau wie vorher. Ich schreibe es diesmal anders hin, damit Sie die beiden Varianten gesehen haben. Ich brauche jetzt also ein beliebiges Element aus dieser Faktorgruppe. Sei m mal, Anfang des Buchstaben, sei m mal klein a aus der Faktorgruppe g mit m. Dann kommt a aus g. Das heißt, dass ich eine Nebenklasse bilden kann für irgendeinen anderen Normalteiler. Dann nehme ich halt n. Schreibe n mal a hin. Das ist dann ein Element der Faktorgruppe g modulo n. Und das Bild wird das. Fertig. Obig gefunden. Wir unterbrechen kurz, aber gleich greifen wir das Thema Anwendung des Homomorphiesatzes wieder auf. Vorher möchte ich mit Ihnen eine Bemerkung besprechen. Da ist insbesondere ein Beispiel drin zum Thema Symmetriegruppen von regelmäßigen n-Ecken. Und Symmetriegruppen von regelmäßigen n-Ecken kommen auch in den Übungen noch vor. Das ist nämlich eine schöne Anwendung, wo man Gruppen mal so ganz handgreiflich, nee, wo man sie so in der Hand hat. Ich habe gerade kein besseres Wort. Das ist Bemerkung 10.20. Und wir fangen an. Mal gucken, ob ich noch Kommentare an die Tafel schreiben muss. Wir schauen erstmal, was da so steht. Wir gucken uns nämlich Untergruppen an von kleinem Index. Also Untergruppen, bei denen die Anzahl der Nebenklassen sehr klein ist. Das ist generell eine spannende Frage, aber vor allem der Spezialfall 2 ist für uns interessant. Denn Untergruppen, die Index 2 haben, sind automatisch Normalteiler. Und das bedeutet, dass sie von ganz vielen Gruppen dann nicht mehr zeigen müssen, zu Fuß, dass sie Normalteiler sind. Sie zeigen einfach, dass sie in der Gruppe, in der großen Gruppe oben, nur Index 2 haben und dann sind sie fertig. Wie machen wir das? Na, wir nehmen uns mal sowas her. G ist eine Gruppe, U ist eine Untergruppe, der Index ist 2. Und jetzt schreiben wir erstmal hin, was wir wissen. Na, wir haben uns doch überlegt, dass man Gruppen überdecken kann mit den paarweise verschiedenen Nebenklassen einer Untergruppe. Und das geht einmal mit den Rechtsnebenklassen, es geht aber auch nochmal mit den Linksnebenklassen. Und bei dieser Überdeckung ist es so, dass die Überdeckung disjunkt ist, in dem Sinne, dass verschiedene Nebenklassen sich immer nur trivial schneiden in der leeren Menge. Das mache ich jetzt zweimal. Einmal mache ich es mit den Rechtsnebenklassen von U und es gibt nur zwei, nämlich U und U mal G. G kommt ja nicht aus U, deswegen ist das die andere Nebenklasse, die davon repräsentiert wird. Und dann kriege ich G ist die disjunkte Vereinigung von U und U mal G. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit Linksnebenklassen und kriege G ist U, disjunkte Vereinigung mit G mal U. Naja, jetzt habe ich quasi die Elemente von G zweimal auf zwei Häufchen verteilt. Und bei beiden Aufteilungen kommt das Häufchen U vor. Und das sind disjunkte Aufteilungen. Es gibt kein Gruppenelement, was irgendwie so in beiden Häufchen liegt, sondern es ist wirklich ordentlich getrennt. Na, das geht doch nur, wenn dann die Rechts- und die Linksnebenklasse, die von G repräsentiert werden, übereinstimmen. Ansonsten werden das keine disjunkten Zerlegungen. Aber wir hatten doch als Kriterium für Normalsein festgehalten, dass Rechts- und Linksnebenklassen für jeden Repräsentanten übereinstimmen. Na, das haben wir hier. Für jedes G aus G ohne U sind die Rechts- und die Linksnebenklasse gleich von U und das heißt, das U-Normalteiler ist fertig. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu zeigen. Ich habe dafür schon, ich weiß nicht, 3 oder 5 verschiedene Beweise gesehen. Das ist einer. Zweite Bemerkung zum Thema Normalteiler. Das ist jetzt ein neues Blatt. Eine Untergruppe von einer Untergruppe ist eine Untergruppe. Genauso wie ein Teilraum von einem Teilraum in einem Vektorraum wieder ein Teilraum ist. Jetzt könnte man denken, wenn ich einen Normalteiler habe von G und dann einen Normalteiler von diesem Normalteiler, dann ist das ein Normalteiler der großen Gruppe. Aber das ist nicht so. Da kommt dann was Schwächeres raus, ein sogenannter Subnormalteiler, jedenfalls im Allgemeinen. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie Gruppentheorie. Hier möchte ich nur kurz an einem Beispiel zeigen, wie sowas passieren kann. Und die Kurzform davon ist, Normalteiler sein ist nicht transitiv. Also, eine Untergruppe von einer Untergruppe ist eine Untergruppe, aber ein Normalteiler von einem Normalteiler ist nicht unbedingt ein Normalteiler von der großen Gruppe. Und hier kommt das Beispiel, es gibt ein Bild, und zwar betrachten wir die Gruppe der Symmetrien des Quadrats. Wenn ich sage des Quadrats, dann deshalb, weil sich an dieser Stelle jedes Quadrat gleich verhält, egal wie groß es ist, egal wo es im Raum liegt, egal wie die Ecken nummeriert sind. Hier sind die Ecken jetzt mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Und wenn wir von Symmetrien sprechen, dann meinen wir die Deckabbildungen, also alle Abbildungen, die alle Punkte auf der Linie des Quadrats wieder auf Punkte des Quadrats abbilden. Und das Quadrat muss seine Form behalten. Das heißt, die Punkte dürfen ihre Plätze tauschen, aber das Quadrat darf sich nicht im Raum bewegen, es darf auch nicht größer oder kleiner werden, es darf nicht komisch verzerrt werden, Deckabbildung hat. Und eine einfache Möglichkeit zu beschreiben, was die Abbildungen tun, ist, dass man einfach nur erklärt, was sie mit den Eckpunkten machen und dass man sagt, naja, der Rest soll halt passend abgebildet werden. Beispiel, wenn ich eine Drehung mache, wo diese Ecke auf, ich muss das irgendwie zeigen, wo diese Ecke auf diese Ecke geht und so weiter, dann möchte ich natürlich auch, dass dann diese Linie mitbewegt wird auf diese Linie, aber das sage ich nicht dazu, weil ich keine Lust habe, für diese unendlich vielen Punkte zu erklären, wo die hingehen. Ergibt es Sinn? Das heißt, wir beschreiben, was mit den Ecken passiert und dann ist alles klar. Was für verschiedene Abbildungen sehen wir dann? Sie können ja mal anfangen zu sammeln, was für
Symmetrien vom Quadrat Sie so sehen können. Aus der Schule müssten Sie ziemlich viel kennen, wahrscheinlich alles. Genau, machen Sie eine typische Handbewegung. Siehst du? Ja, dann erzählen Sie mal. Was für Abbildungen kriegen Sie auf diese Art und Weise? Und ja, Sie dürfen auch beide Hände benutzen, das macht noch mehr Spaß. Gut, da Sie nicht starten wollen, starte ich und ich nehme Ihnen die langweiligste und spannende Abbildung weg, nämlich, dass man gar nichts tut. Einen Moment. Die identische Abbildung, die einfach nichts macht, ist eine Symmetrie. Jetzt sind Sie dran. Was machen Sie mit dem Quadrat?
Naja,
ich kann
es drehen.
Wir können es drehen, genau.
Wenn man
Richtig. Richtig. Moment, vier Drehungen um wie viel Grad? Das muss man ja noch dazu sagen.
Um 90.
Genau. Eine Drehung um 90 Grad und egal in welche Richtung, ergibt hier eine Symmetrie. Drehung um den Mittelpunkt des Quadrats, muss man auch noch dazu sagen. Okay, dann haben wir also einmal 90 Grad, dann 180 Grad, dann 270 und dann 360, da haben wir nichts getan, das ist die identische Abbildung. Sehr schön. Wir haben also insgesamt vier verschiedene Drehungen gefunden. Drehungen in die andere Richtung kann man interpretieren als Drehungen in die vorherige Richtung mit einem anderen Winkel. Deswegen sind das keine unterschiedlichen Abbildungen. Meine Auffassung an der Stelle ist, dass das Quadrat zwar merkt, was mit ihm passiert, aber es ist ihm egal. Das heißt, dass die Symmetrieabbildung Drehung so rum, die gleichen sind, wenn das Endergebnis das gleiche ist. Ja, aber was kann man noch machen?
Drehung 180 Grad in die Längsachse.
Ja, aber das kann man ja auch interpretieren. Also, das ist keine neue Drehung. So wie ich das sehe, ist diese Drehung. Spiegeln ist was anderes als drehen. Danke. Spiegeln kann man auch. Und spiegeln ist was anderes als drehen. Normalerweise. Beim Drehen bleibt doch die Orientierung gleich. Aber beim Spiegeln verändert es.
Nee, wenn ich um die Längsachse drehe, dann ist das ja quasi durch die Mitte.
Ich verstehe nicht, wie man um eine Achse drehen kann. Wie kann man denn, also wir bleiben in 2D, wie kann man um eine Achse drehen?
Achso, ja, okay.
Ansonsten, klar, kann ich mir das als 3D-Modell vorstellen, aber dann ist meine Spiegelachse doch immer noch quasi durchgestochen durchs Quadrat, oder? Ich mache
quasi so eine Rotation des Körpers, dass ich quasi von der...
Es ist kein Körper, es ist nur ein Quadrat. Ich habe das... Sie wollen spiegeln. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das, was Sie gerade versucht haben zu beschreiben, auch als Drehung beschrieben werden kann, die wir gerade schon hatten. Einfach nochmal überlegen. Falls nicht, dann müssen wir uns nochmal unterhalten, denn vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden. Was für Spiegelung haben wir denn? Was für Spiegelachsen können wir da einbauen ins Quadrat? Ja?
Immer entlang der vier Kanten können wir spiegeln.
Dann bewegt sich das Quadrat aber weg. Es soll ja auf dem gleichen Platz bleiben. Das heißt, die Spiegelachsen müssen irgendwie durch das Quadrat durchgehen. Was habe ich da für Möglichkeiten? Genau, machen Sie eine typische Handbewegung. Ja, Sie haben das doch alles, Sie müssen es mir nur erzählen. Bisher habe ich nur eine Person, die nicht nur mit den Händen wedelt, sondern auch mit mir redet. Wollen Sie? Haben Sie sich überlegt, wie die Spiegelachsen liegen müssen?
Na dann quasi durch die Mitte durch.
Durch die Mitte durch, senkrecht, genau.
Das ist das, was ich meinte mit der 84 Grad.
Ja, aber das ist dann ja... Also, wenn Sie das als Drehung interpretieren, dann müssen Sie die Ebene verlassen.
Ja,
ich interpretiere es einfach als Spiegelung. Ja. Genau, okay, aber dann verstehen wir uns wieder. Was für eine andere Spiegelachse haben wir noch? Vielleicht haben wir noch mehr, nicht nur eine mehr. Genau, waagerecht, immer schön die Seiten halbierenden. Ich sehe noch mehr.
Das hier?
Diagonal. Genau, da haben wir nochmal zwei Möglichkeiten. Das heißt, was haben wir jetzt gefunden? Vier Drehungen und vier verschiedene Spiegelungen. Und Teil einer Übungsaufgabe wird sein, sich zu überlegen, dass das alle Symmetrien sind. Und zwar nicht nur beim Quadrat, sondern auch bei allgemeineren regelmäßigen Endecken. Das ist nämlich ziemlich spannend. In der Schule lernt man das kennen, aber ich glaube nicht, dass man in der Schule beweist, dass das alle Deckabbildungen sind. Also viel Spaß. Jetzt kriegen die Namen. Man kann jetzt nicht mehr alles erkennen, aber ich wollte Ihnen nur die Namen geben für die Abbildungen. Wir haben so eine Art Basisdrehung, das ist die, die wir vorhin besprochen haben mit 90 Grad.
und die kann ich jetzt mit den Eckpunkten beschreiben, indem ich sage, 1 geht auf 2, 2 geht auf 3, 3 geht auf 4, 4 geht auf 1. Ich kann das quasi wie so ein Vierzyklus in der Permutationsgruppe S4 auffassen. Das Quadrat davon vertauscht 1 und 3 und 2 und 4. Dann habe ich noch die Drehung um 270 Grad. Und ich kann gar nichts tun oder um 360 Grad drehen. Okay. Und dann kommen Spiegelungen. Und bei den Spiegelungen habe ich auch einfach nur hingeschrieben, was sie tun. Und ich habe nicht eingezeichnet, was für Spiegelachsen dann dazugehören. Aber das können Sie sich selbst überlegen. Sie haben das ja alles, das gut IP. Überlegen Sie sich bitte einmal selber, welche Spiegelachsen dann dazugehören zu diesen verschiedenen Spiegelungen. Und hier ist noch eine schöne Hausaufgabe für Sie, wenn Sie das Thema interessant finden. Ich habe ja gerade gesagt, man kann all diese Abbildungen schreiben als Permutation der Eckpunkte. 1, 2, 3, 4, das heißt, dann sieht das aus, als ob ich einfach Permutationen aus der Gruppe S4 hinschreibe. Okay, kann ich machen. Ich kann also jetzt all diese Pfeildinger hinschreiben als Permutationen in S4. Und meine Frage an Sie ist, sind das alle? Oder gibt es auch Permutationen der Punkte 1 bis 4, die nicht als Symmetrie des Quadrats auftauchen? Und diese Frage können Sie sich für alle regelmäßigen N-Ecke stellen, angefangen beim Dreieck, bis hin zu irgendwelchen riesigen Vielecken. Und die Frage wird sozusagen nicht langweilig. Okay, was hat das mit dem zu tun, worüber wir gerade reden, nämlich Normalteiler von Normalteilern? Dafür muss ich noch ein bisschen mehr Notation einführen. Hausaufgabe für Sie, sich zu überlegen, warum das alle Symmetrien des Quadrats sind. Und jetzt betrachte ich eine Untergruppe, die heißt U, und die besteht aus folgenden Elementen. Wir haben die Abbildung, die nichts tut. Wir haben die Spiegelung S. Die Spiegelung S hat eine Spiegelachse, die durch 1 und 3 geht. Das ist eine von diesen Diagonalen. Dann haben wir D Quadrat, also die Drehung um 180 Grad. Dann haben wir das Produkt von den beiden. Und diese Elemente zusammen bilden eine Untergruppe. Das sieht man, wenn man guckt, wie da verknüpft wird. Man muss sich nur noch überlegen, dass S und D Quadrat vertauschbar sind. Dann ist klar, dass das wirklich alle Elemente sind. In U. Das heißt, ich kann U auch schreiben als Erzeugnis von S und D Quadrat. Das sind 4 Elemente, die ganze Gruppe G hat 8 Elemente, der Index ist also 2. Und jetzt wissen wir mit Teil A, dass U ein Normalteiler ist. Und unser Gegenbeispiel zu dieser Vermutung, dass Normalteiler von Normalteiler Normalteiler sind, wird jetzt ein Normalteiler von U sein, der aber nicht normal in der großen Gruppe G ist. Und welcher wird das? Naja, U ist abelsch, jede Untergruppe ist ein Normalteiler und der Normalteiler, den ich betrachte, ist der, der aus der identischen Abbildung und der Spiegelung S besteht. Jetzt muss ich also nur zeigen, dass diese winzige Untergruppe mit 2 Elementen kein Normalteiler ist. Und das kann ich machen, indem ich die Normalteiler-Eigenschaft mir angucke, wie wir es in der ursprünglichen Definition hatten, oder ich gucke nach diesen Nebenklassen. Normalteiler sein heißt ja, dass für einen festen Repräsentanten rechts und links Nebenklassen übereinstimmen müssen. Und da sehen wir, dass das schief geht. Und zwar betrachte ich D als Repräsentant und dann die rechts und links Nebenklasse D mal V bzw. V mal D. Und die sind unterschiedlich. Warum? Naja, weil die Elemente D mal S und S mal D unterschiedlich sind. Gucken Sie sich das Quadrat nochmal an, gucken Sie sich an, was D und S tun und wenden Sie dann mal in die beiden Richtungen die nacheinander an, dann sehen Sie, dass das verschiedene Abbildungen sind. Das Quadrat sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie zuerst die Drehung oder zuerst die Spiegelung anwenden. Und das ist häufig so. Das ist typisch für diese Gruppen, Sie lernen die ja noch besser kennen. In diesen Gruppen ist es meistens so, dass Drehungen und Spiegelungen nicht kommutieren. Die einzige Drehung, die kommutiert mit dem Rest ist, falls sie denn existiert, die Drehung um 180 Grad. Und es ist wieder eine zusätzliche Hausaufgabe, sich zu überlegen, für welche regelmäßigen N-Ecke die Drehung um 180 Grad eine Symmetrie ist. Das führt ganz weit und es ist ganz spannend und Sie merken, ich muss mich schon wieder bremsen. Okay, das lasse ich noch kurz liegen. Das ist ein Beispiel für einen Normalteiler von einem Normalteiler, der aber nicht normal in der großen Gruppe ist. Und jetzt wische ich noch ein bisschen und danach beweisen wir, was machen wir denn dann? Mal kurz gucken. 10, 21. Ah, wir klassifizieren zyklische Gruppen. Hey. in zwei Geschmacksrichtungen kommen. Geschmacksrichtung 1, unendliche zyklische Gruppen, die sehen im Prinzip so aus wie Z mit Plus. Und endliche zyklische Gruppen, und die sehen aus wie Faktorgruppen von Z. Also sowas wie Z Modulo 3Z, 4Z, 5Z, 28Z. Matrixgruppe, so mit Matrixmultiplikation. Warum nicht? Findet man ja manchmal. Dann wissen Sie, dass Sie in Ihrer Vorstellung damit so rechnen können wie mit Z mit Plus. Wenn Sie eine zyklische Gruppe finden der Ordnung 7, dann wissen Sie, dass Sie damit so rechnen können wie mit der additiven Gruppe des Körpers Z mit Modulo 7. Und der Beweis funktioniert so, dass wir uns wieder Abbildungen hernehmen, zeigen, dass es Gruppenhomomorphismen sind und dann versuchen, eine Situation herbeizuführen, in der wir den Homomorphiesatz für Gruppen anwenden können. Und wir sehen dann, warum uns das weiterhilft. Zuerst möchte ich ein erzeugendes Element von G hernehmen und dem einen Namen geben. Da G zyklisch ist, wissen wir, dass es sowas gibt. Zyklisch zu sein heißt ja, man kann alle Elemente der Gruppe als Potenz von irgendeinem vorgegebenen Element hinschreiben, das nenne ich jetzt kein G. Und jetzt definieren wir eine Abbildung von Z hinein in die Gruppe G. Und die heißt Alpha. Einfach damit.
nenne ich dann halt Leo minus V. Also sowas. Okay? So ist das zu verstehen. Das ist die Kurzschreibweise dafür.
Das spart einfach ganz viel Schreibnervkram, wenn wir das so machen.
Und es ist eine Abbildung, die tatsächlich von Z in die Gruppe G hineingeht, denn jedes solche Element G hoch Z liegt in der Gruppe G.
Jetzt gucken wir uns verschiedene Eigenschaften an. Wir gucken, dass das ein Homomorphismus ist. Wir gucken uns Kern und Bild an und dann sehen wir, wie die verschiedenen Möglichkeiten in A und B auf einmal da reinkommen. Jetzt kommt also die Homomorphie-Eigenschaft. Sein X und Y aus Z. Was ist X plus Y im Alpha? Na, nach Definition ist das G hoch X plus Y. Und ich habe ja gerade nochmal erklärt, wie man das lesen muss. Das ist jetzt also G hoch X mal G hoch Y, egal in welchem Fall wir landen, das wird immer so sein. Verknüpft in der Gruppe. Und das ist X hoch Alpha mal Y hoch Alpha. Ja, genau. Das heißt, hier verträgt sich die Addition in Z mit der Multiplikation in G. Und das ist das, was wir für die Homomorphie-Eigenschaft brauchen. Als nächstes möchte ich mir das Bild angucken. Ich behaupte nämlich, dass das eine surjektive Abbildung ist. Um zu zeigen, dass die Abbildung surjektiv ist, reicht es doch zu sehen, dass das Element klein g im Bild liegt. Denn das Bild ist eine Untergruppe. Wenn g im Bild liegt, dann liegen auch alle Potenzen von dem kleinen g im Bild und damit liegt dann ganz g im Bild, denn g ist ja zyklisch. Mit diesem Trick sehen wir jetzt, es ist die 1, einfach die Zahl 1 aus Z, abgebildet mit Alpha, das Element G hoch 1, also es ist G selber. Also die G im Bild von Alpha, also ist auch das Erzeugnis von G, eine Untergruppe von Bild von Alpha. Denn das Bild ist eine Untergruppe, das heißt, wenn da irgendwas drin liegt, dann liegt auch immer das Erzeugnis davon drin. Und daher ist das Bild von Alpha die ganze Gruppe. Wenn wir jetzt an den Homomorphiesatz denken, dann läuft das doch so. Z, Monokern von Alpha, ist isomorph zum Bild, also in diesem Fall zu G selber, wegen der Surjektivität. Sprich, um so einen Isomorphismus zu kriegen, so wie wir das haben wollen, in Aussage A und B, müssen wir jetzt einfach nur verstehen, was der Kern von Alpha ist. Das heißt, spätestens jetzt, angenommen wir kennen den Satz nicht, sondern wir haben nur diese Idee für Alpha, dann könnten wir doch spätestens jetzt auf die Idee kommen, dass der Kern von Alpha unterschiedlich aussehen könnte, je nachdem, ob G endlich oder unendlich ist. Genauso kommt es jetzt auch. Wir fangen an mit Fall A. Ich möchte alles, was wir vorher gemacht haben, behalten. Die Notation und auch die Vorüberlegung. Ja, wenn g unendlich ist, dann müssen all diese Potenzen von g, die ich hier bilden kann, unterschiedlich sein. Denn wenn da mal zwei Potenzen gleich wären, g hoch a gleich g hoch b und a und b sind verschieden, dann hätte ich auf einmal eine Potenz von g, bei der schon das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Würde aber ja bedeuten, dass man hier insgesamt nur endlich viele verschiedene Elemente hat. Und das geht nicht, wenn g insgesamt unendlich viele Elemente hat. Das heißt also, dass die Unendlichkeit dafür sorgt, dass all diese Potenzen unterschiedlich sind. Ich schreibe das nochmal ganz deutlich hin, dann gibt es unendlich viele Elemente in diesem Erzeugnis. Es existiert also kein meinetwegen n aus n, genau, und ich sage n aus n, nicht aus n0, denn 0 würde das liefern. Es gibt kein n aus n mit der Eigenschaft g hoch n
unendlich viele Elemente. Ja, aber wenn es sowas nicht gibt, dann heißt das, dass all diese Potenzen g hoch a, g hoch b für verschiedene ganze Zahlen a und b unterschiedlich sein müssen. Für alle verschiedenen a und b aus Z ist also g hoch a verschieden von g hoch b. Und das heißt mit der Definition von Alpha, dass dann die Bilder a hoch Alpha und b hoch Alpha unterschiedlich sind. Anders ausgedrückt, verschiedene ganze Zahlen haben immer verschiedene Bilder unter. Das ist Injektivität. Hier ist also Alpha injektiv. Und das heißt, ist ja ein Gruppenhomomorphismus. Das heißt, der Kern besteht jetzt nur aus dem neutralen Element in der Gruppe Z mit Plus. Mit irgendwas, was wir vorher bewiesen haben. War das 10, 17? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo stand doch, dass ein Gruppenhomomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. 10, 17 Teil B. Teil B können wir nicht so argumentieren, denn in Teil B passiert es ja gerade doch, dass irgendwann mal g hoch n gleich 1 ist, für irgendeine natürliche Zahl. Und die erste natürliche Zahl, mit der das passiert, ist die Gruppenordnung. Da steht ja, falls g endlich ist, mit Ordnung n, n eine natürliche Zahl, dann bla bla bla. Also fangen wir jetzt damit an. Sein n aus n und die Gruppenordnung genau. Dann ist es so, dass die n-te Potenz von G das Einzelelement ergibt, denn ansonsten hätten wir zu viele Elemente. Vorher hat man nicht das Einzelelement, sonst hätten wir zu wenig Elemente. Sprich, die Ordnung von dem kleinen G ist genau n. So war die Ordnung von Gruppenelementen ja ursprünglich mal definiert. Was möchte ich dazu hinschreiben? Werden von Alpha auf das 1-Element von G abgebildet. Wir schreiben es nochmal hin. Der Kern besteht aus allen Z aus Z mit der Eigenschaft Z und Alpha gleich 1. Das heißt, G hoch Z ist 1. Und da das die Ordnung ist, geht das nur, wenn Z ein Vielfaches ist davon. Das heißt, das ist dann die Menge aller Vielfachen von n mit ganzen Zahlen, das kann ich schreiben als n mal z. Und jetzt kommt wieder der Homomorphiesatz. Startgruppe z mit Plus, der Kern ist diesmal n mal z. Und dann steht da z modulo n mal z ist diese Morph zum Bild.
die man direkt sehen kann, auf der Grundlage dessen, was wir jetzt gerade gezeigt haben. Man kann nämlich jetzt sehen, dass jede Untergruppe einer zyklischen Gruppe selbst auch zyklisch ist. Oder anders gesagt, wenn Sie eine zyklische Gruppe G haben, sprich wenn Sie G mit einem Element klein g erzeugen können, und dann eine Untergruppe U, dann wissen Sie, dass Sie auch für diese Untergruppe U wieder so ein erzeugendes Element klein g finden. Das ist erstmal vielleicht nicht klar, warum das gehen sollte. Aber das ist eine Bemerkung direkt dazu. Jede Untergruppe einer zyklischen Gruppe ist zyklisch. Wenn Sie das zitieren wollen, dann zitieren Sie einfach diesen Satz. Dann wissen wir Bescheid. Ja, die dann irgendwas korrigieren. Und wie kann man das jetzt sehen? Naja, da wir alles, was wir über zyklische Gruppen wissen, zurückgeführt haben auf die zyklische Gruppe Z, mit Plus, beziehungsweise die Faktorgruppen davon, reicht es doch, wenn wir uns mit Z beschäftigen. Aber wir haben doch schon gezeigt, dass alle Untergruppen von Z zyklisch sind. Und so folgt es. Okay, dann kommen wir jetzt. Ich gucke nochmal in die Runde, was Sie für Fragen haben. Es ist so schwierig, nicht ständig diese Umleitung zu fahren, weil da noch so viel spannendes Zeug passiert. Ja.
Wir haben gesagt, genau eine Untergruppe.
Aber durchaus mal mehrere Elemente. Das kommt daher, dass zum Beispiel in einer Gruppe der Ordnung 3 zwei Elemente der Ordnung 3 sind. Denken Sie an S4 und die Untergruppe, die von dem 3-Zyklus 1, 2, 3 erzeugt wird. Ja. Die hat Ordnung 3, aber da drin gibt es zwei Elemente der Ordnung 3. Und deswegen passen Anzahl der Untergruppen und Anzahl der Elemente mit dieser Ordnung nicht im Allgemeinen zusammen. Und deswegen stimmt das, was ich vorher gesagt habe. In einer zyklischen Gruppe mit endlicher Ordnung finden Sie für jeden Teiler der Gruppenordnung genau eine Untergruppe mit dieser Ordnung. Aber durchaus mehrere Elemente mit dieser Ordnung. Die versammeln sich dann aber immer alle ordentlich in einer zyklischen Gruppe. Das heißt, es ist total wohl sortiert. Sie haben so Schubladen, wissen genau, wo die Elemente sind.
Also die Untergruppe 1, 2 mit der identischen, also 1, 2, das Erzeugnis davon ist das dieselbe wie 1, 2, das Erzeugnis davon?
Nicht dieselbe, weil die sind zusammen isomorph.
Ja, genau, deswegen ist es.
Ja. Aber in S3 gibt es ja auch mehrere Untergruppen der Ordnung 2.
Ja.
S3 ist ja auch weit weg davon, zyklisch zu sein.
Ja.
Aber es ist spannend. Hören Sie Gruppentheorie. Wenn Sie das spannend finden, hören Sie Gruppentheorie. Sie können mir keine größere Freude machen. Na gut, wir haben noch viel Zeit. Was wir gerade gemacht haben mit dem Quadrat, mit den Drehungen und Spiegelungen, das war ein Beispiel für eine Gruppenoperation. Wir haben eine Gruppe genommen, eine Gruppe von Permutationen der Zahlen 1 bis 4. Und dann haben wir das, was diese Elemente tun, interpretiert als Drehungen bzw. Spiegelungen des Quadrats. Das ist einer der Gründe, dass das geht, ist einer der Gründe, warum die Gruppentheorie in so vielen, nicht nur mathematischen, Forschungsgebieten vorkommt. Immer dann, wenn man ein Objekt hat, das irgendeine Art von Symmetrie zeigt, dann kann man die Symmetrie modellieren mithilfe einer Gruppe und dann hat man eine Gruppenoperation dieser Gruppe auf diesem Objekt. Das kann ein Netzwerk sein, ein Graph, ein geometrisches Objekt, ein Funktionenraum, was auch immer. Dafür müssen wir aber formalisieren, was da passiert. Und deswegen sei jetzt Omega eine Menge. Omega könnte die Eckenmenge eines regelmäßigen Nx sein. Omega könnte ein Graph sein, die Knotenmenge eines Graphen. Omega könnte eine Riemannsche Fläche sein oder eine Teilmenge einer Riemannschen Fläche. Irgend so ein Zeug. Omega ist irgendeine Menge. Was wir machen, ist jetzt sehr allgemein. Und wir sagen, G ist die ganze Zeit eine Gruppe, seien also Omega eine Menge, G eine Gruppe. Wir sagen, G operiert oder auch G wirkt auf Omega.
Thank you.
befassen mit Gruppenoperationen. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, es gibt auch Leute, die sagen Gruppenwirkung. Und manche finden das schöner, manche finden, dass Operationen irgendwie so einen medizinischen Touch hat. Mich hat es nie gestört, aber sie dürfen hier einfach beide Wörter synonym verwenden. Okay, Nachtrag zu dem, was ich gerade gesagt habe. Streng genommen können wir jetzt eine Abbildung definieren, die heißt Sigma und die geht von G in die Menge aller Permutationen auf Omega und ordnet jedem Gruppenelement die davon bewirkte Permutation zu. Sei also S Omega die Menge aller Permutationen von Omega. Dann sei Sigma von G nach S Omega eine Abbildung. Die GSG auf die Permutation Sigma Gese. Wie kann man jetzt verstehen, was da in Op 1 und Op 2 steht? Naja, Op 1 sagt uns, dass das Gruppenelement 1G auf die identische Abbildung geworfen wird von Sigma, denn es lässt ja alle Elemente aus Omega fest. Und Op 2 sagt uns, dass diese Abbildung Sigma ein Gruppenhomomorphismus ist. Hier habe ich G mit der Verknüpfung, die G halt so hat. Und hier habe ich S Omega mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Verknüpfung. Und Op 2 sagt, dass sich das verträgt. Denn hier steht ja, es ist egal, ob ich zuerst die Abbildung bilde für G und dann die Abbildung für H und die dann hintereinander ausführe, oder ob ich zuerst G und H verknüpfe und dann die Abbildung daraus führe. Das heißt, Op 2 lässt sich interpretieren als Homomorphie-Eigenschaft für Sigma. Und jetzt, wo wir uns das einmal klar gemacht haben, möchte ich die Notation vereinfachen. Ich lasse jetzt Sigma weg. Wenn ich sage, G operiert auf Omega, dann schreibe ich für die Abbildung dasselbe hin wie für die Gruppenelemente. Das heißt also, ich schreibe Omega hoch G und meine Omega abgebildet unter der Abbildung, die das G halt macht. Abkürzende Schreibweise.
Spaß haben. Gut, wir besprechen mal ein paar Beispiele.
Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Definition. Wir sagen, G operiert treu auf Omega. Genau dann, wenn das einzelne Netz von G das einzige ist, das auf Omega nichts tut. Ja, es heißt wirklich treu. Im Englischen sagt man faithful. Also so wie Treue im richtigen Leben. Das heißt, als G ist das einzige Element von G, das auf Omega die Permutation Identität. Es ist erlaubt, dass in der Gruppe irgendwelche Elemente rumlaufen, die auf Omega einfach nichts tun. Das heißt, die laufen da rum, eigentlich interessieren sie uns nicht, sie richten auch keinen Schaden an, aber sie nerven vielleicht ein bisschen. Und je nachdem, was sie für ein Problem haben, das sie lösen wollen, kann es sinnvoll sein, die Gruppenoperation sozusagen zu bereinigen, um die Elemente, die sowieso nichts tun. Das ist dann der Übergang von irgendeiner Operation zu einer treuen Operation. Das gelingt normalerweise durch Übergang zu einer Faktorgruppe. Da sind sie wieder. Die Faktorgruppen. Beispiele. Beispiele, Beispiele. Ich habe im Wesentlichen zwei. Wir werden im Laufe der Zeit noch viel mehr kennenlernen. Der Witz ist, Sie kennen das alles schon. Sie haben in der linearen Algebra schon Beispiele gesehen für Gruppenoperationen. Was kann ich nämlich machen? Ich habe den Körper K, ich habe eine endliche Menge meinen Vektoren V, dann schreibe ich eine Basis hin, sagen wir mal B1 bis Bn. Wie kann ich jetzt auf interessante Weise einen Vektorraumautomorphismus bekommen? Na, zum Beispiel, indem ich mir die Basis schnappe und die Elemente in der Basis irgendwie vertausche. Das heißt, bei jeder Darstellung als Linearkonvention tauschen auf einmal Basisvektoren ihre Plätze, dann kommt da was anderes raus. Und das ist ein Automorphismus des Vektorraums V, den ich auf ganz einfache Art und Weise gekriegt habe. Wie kann ich den beschreiben? Na, Permutation der Basisvektoren B1 bis Bn kann ich schreiben als Permutation der Zahlen 1 bis n. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich mit jeder Permutation der Zahlen 1 bis n einen Automorphismus meines Vektorraums basteln. Das ist eine Gruppenoperation. Die symmetrische Gruppe der passenden Größe operiert auf dem Vektorraum. Das ist ein Beispiel. Das kommt gleich als Teil B. Jetzt kommt Teil A. Das ist die Operation einer Gruppe auf der Menge von Nebenklassen von einer Untergruppe. Als Beispiel, häufig wird gesagt, G wirkt auf der Menge der Nebenklassen, in dem Fall von U, durch Rechtsmultiplikation. Damit ist dann genau das gemeint. Alle Repräsentanten werden einfach von rechts mit dem kleinen G multipliziert und auf die Art und Weise werden die Nebenklassen permutiert. Warum ist das eine Gruppenoperation? Ja, ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Das Element 1 der Gruppe multipliziert hier immer mit 1 von rechts, da passiert nichts, da bleiben alle Nebenklassen, wo sie sind, das heißt, das wirkt wie die identische Abbildung. Was ist mit der Eigenschaft auf 2? Na, wenn ich hier zuerst hoch a und dann hoch b mache, dann multipliziere ich erst von rechts mit a und dann mit b, dann kann ich auch gleich mit a mal b multiplizieren. Das heißt, auf 1 und auf 2 sind sofort erfüllt. Wenn Sie möchten, dann können Sie sich nochmal überlegen, warum da wirklich eine Permutation rauskommt. Also nicht einfach nur eine Abbildung der Menge der Nebenklassen in sich selber, sondern sogar eine bijektive Abbildung. Das kann man aber auch sich sofort überlegen, indem man eine Umkehrabbildung hinschreibt. Die Umkehrabbildung ist, dass ich von rechts mit g hoch minus 1 multipliziere. Auf die Art und Weise kann ich sofort sehen. War das Ihre Frage? Danke, das wäre eine tolle Frage gewesen. Ja. Denn nur weil man eine Abbildung kriegt von der Menge in sich selbst, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch eine Permutation ist, also eine bijektive Abbildung. Aber hier ist der Witz bei Gruppenoperationen. Wenn das, was man da definiert, halbwegs vernünftig ist, dann sorgt die Gruppenstruktur von G schon dafür, von ganz alleine, dass da eine Permutation rauskommt. Denn diese Gruppenelemente sind ja alle invertierbar. Und so wie hier in diesem Beispiel sieht man, wie die Invertierbarkeit da reinkommt. Multiplikation von rechts mit G kann ich rückgängig machen durch Multiplikation von rechts mit dem Inversen. Und so kriege ich die Bijektivität. Und jetzt kommt 3b, habe ich gerade schon angedeutet. Das ist die Wirkung einer symmetrischen Gruppe von der richtigen Größe auf einen Vektorraum mit der passenden Dimension. Gleich einmal sagen, ob das, was ich da hingeschrieben habe, für Sie ausreichend ist. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was dazu erzählt. Vektorraum, Basis, Reihenfolge merken und dann vertauschen anhand der Indizes. Und jede Permutation der Menge 1 bis n gibt zu einer Vertauschung der Vektoren, natürlich jedes Mal einen Vektorraum aufnehmen. Wenn Sie das nochmal anschauen wollen, das ist ein super Rückgriff auf die lineare Algebra, wenn man sich nämlich dann nochmal überlegt, wie sehen denn die Abbildungsmatrizen aus, warum kann man ganz schnell sehen, dass die alle invertierbar sind, sodass es also wirklich Vektorraum-Aufmorphismen sind und nicht nur Homomorphismen sind. Das macht alles ganz viel Spaß. Was für Fragen haben Sie? Soll ich noch mehr schreiben? Brauchen Sie ein Beispiel? Wie kann ich Ihnen jetzt beim Einstieg in das Thema Gruppenoperationen noch weiterhelfen? Wir haben noch Zeit. Was brauchen Sie noch? Okay, Sie sehen gerade